SRF 1.
.30 Uhr, informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Schweizer Radio. Schweizer Uhren ticken anders. Luxusuhren aus der Schweiz sind begehrt, neu besonders in Japan und Singapur. Die Wasserqualität im Mittelland ist schlecht. Zu schlecht, findet der Bund. Sie zu verbessern, wird aber schwierig, zeigt unser Beispiel aus dem Kanton Bern. Atemnot, Auswurf, schlechter Allgemeinzustand. In den USA landen junge E-Zigarettenraucher im Notfall. Das Rendezvous fragt nach, wie gefährlich ist Dampfen?
Wir wissen leider recht wenig, wenn man vor den Augen führt, wie viele Personen im Moment diese Produkte konsumieren.
Sagt die Chefpneumologin am Universitätsspital Basel. Und um eins, der Berg bröckelt und er schaut zu. Aber nicht nur. Der Bergführer und Ingenieur Jan Beutel kann Bergstürze voraussagen. Mehr dazu in unserem Tagesgespräch. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Der Schweizer Exportbranche geht es blendend. Den vorläufigen Höhepunkt haben die Exporte zwar im Juni erreicht mit sagenhaften 19,6 Milliarden Franken, aber auch im Juli sieht es sehr gut aus. Interessant aus Schweizer Sicht ist die Frage, wie es der Schweizer Uhrenindustrie geht. Sie hat zwar wenige Uhren im Ausland verkaufen können, aber es gibt mehrere Lichtblicke. Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti.
1,8 Millionen Uhren exportierte die Schweiz vergangenen Monat. Im Vergleich zum Vorjahr kommt das einem regelrechten Einbruch gleich. Fast 18% beträgt das Minus. Weniger verkauft wurden vor allem günstige Uhren. Dagegen verkauften die Schweizer Hersteller von jenen Exemplaren, die mehr als 3.000 Franken kosten, fast einen Viertel mehr als im Vorjahr. Das führte dazu, dass unter dem Strich der Warenwert der ausgeführten Uhren um gut 4% stieg. Der erste Lichtblick. Beim Verband der Schweizer Uhrenindustrie heißt es auf Anfrage, Luxusgüter würden derzeit stark nachgefragt und gerade in diesem Segment hätten die Schweizer Uhrenhersteller wenig Konkurrenz. Der zweite Lichtblick, im wichtigsten Absatzmarkt Hongkong hat sich die Situation nach den Straßenprotesten mittlerweile wieder etwas beruhigt. Zwar betrug der Rückgang im Juli 1,7%, im Vormonat waren die Verkäufe aber noch um mehr als einen Viertel eingebrochen. Und der dritte Lichtblick, in allen wichtigen Märkten außer Hongkong zogen die Uhrenexporte stark an, am stärksten in Japan, wo der Wert der verkauften Uhren gegenüber 2018 um fast 24% stieg. Aber auch China und Singapur legten im zweistelligen Bereich zu. Alles in allem ist das Bild, das die Schweizer Uhrenindustrie abgibt, also gar nicht so schlecht. Hinweise darauf, dass sich die Branche längerfristig auf schlechtere Zeiten einstellt, gibt es jedenfalls keine. Auch Stellenstreichungen sind kein Thema. Im vergangenen Jahr hatte die Industrie mit ihren knapp 60.000 Angestellten in der Schweiz sogar knapp 3.000 neue Stellen geschaffen, vor allem in der Produktion.
Lorenzo Bonatti. Die weiteren Nachrichten bringt uns Dominik Brandt.
Russland bezeichnet den Test einer neuen Mittelstreckenrakete durch die USA als Bedrohung. Man bedauere den Test sehr. Die USA wollten die militärischen Spannungen offenbar eskalieren lassen, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov. Man werde sich aber nicht provozieren lassen. Washington hatte den Test der nuklearen Mittelstreckenrakete gestern bekannt gegeben. Anfang August hatten die USA den Vertrag über die Abrüstung nuklearer Mittelstreckensysteme gekündigt. Sie werfen Russland vor, diesen seit Jahren verletzt zu haben. Die zuständige Kommission des Ständerats lehnt Vorstöße ab, die unter anderem wollen, dass Radioinformationsangebote von SRF mehrheitlich in Bern produziert werden müssen. Die Kommission stellt sich damit gegen den Nationalrat, der sich zuvor dafür ausgesprochen hat. Die Kommission sei weiterhin der Auffassung, dass es nicht Aufgabe des Gesetzgebers sei, die strategischen Entscheide der SRG zu hinterfragen, heißt es in einer Mitteilung. Der Entscheid gegen die parlamentarischen Initiativen in der Kommission fiel mit 11-1 Stimme. Den endgültigen Entscheid fällt das Plenum des Ständerats in der kommenden Herbstsession. Gibt es auch dann ein Nein zu den Vorstößen, sind sie definitiv vom Tisch. Nach dem Absturz einer PC-7-Maschine am Schreckhorn vor gut 2 Jahren ist die Ursache geklärt. Der Absturz ist auf ein Fehlverhalten des Piloten zurückzuführen, das zeigt der Untersuchungsbericht der Militärjustiz. Demnach flog der Pilot trotz Wolken auf Sichtflug. Laut der Militärjustiz hätte er bei diesen Wetterbedingungen jedoch auf Instrumentenflug umstellen müssen. Weil der Pilot bei dem Vorfall ums Leben kam, ist das Verfahren nun abgeschlossen. Gut 5 Millionen Personen gingen in der Schweiz im zweiten Quartal 2019 einer bezahlten Arbeit nach. Damit nahm die Zahl der Erwerbstätigen in der Schweiz gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,1% zu, wie das Bundesamt für Statistik mitteilte. Gleichzeitig ging die Zahl der Erwerbslosen gemäß Definition des Internationalen Arbeitsamtes ILO auf 4,2% zurück. Zum Vergleich, in der EU betrug die Erwerbslosenquote in diesem Zeitraum 6,3%. In der ILO-Statistik sind auch Ausgesteuerte erfasst. Die Erwerbslosenquote ist damit höher als jene des Staatssekretariates für Wirtschaft, SECO. Der Stress in der Arbeitswelt nimmt zu. Das zeigt die jüngste Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017. 21% der befragten Erwerbstätigen gaben an, sie litten an ihrem Arbeitsplatz sehr oft unter Stress. 2012 waren es noch 18%. Besonders deutlich war der Anstieg bei den unter 30-Jährigen sowie bei jenen, die im Gesundheits- und Sozialwesen tätig sind. Die Gesundheitsbefragung wird seit 1992 alle 5 Jahre vom Bundesamt für Statistik durchgeführt. Im Kanton Graubünden dürfte sich ein viertes Wolfsrudel aufhalten, das bisher in der Schweiz noch nicht gesichtet wurde. Dies vermutet das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons. Ein Jäger habe am Wochenende 3 Jungwölfe und 2 ausgewachsene Tiere in der Region Obersachsen gesichtet, heißt es in einer Mitteilung. Die Sichtung könne jedoch offiziell nicht bestätigt werden, schreibt das Amt weiter. Bislang würden keine Foto- oder DNA-Nachweise für ein neues Rudel vorliegen. Das Wetter. Am Nachmittag bleibt es meist stark bewölkt und es fällt zum Teil intensiver Regen, besonders in der Zentral- und Ostschweiz sowie in Graubünden. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad. Im Süden sind auch Gewitter möglich bei 24 Grad. Morgen ist es zunächst noch bewölkt, im Tagesverlauf wird es von Westen her allmählich sonniger bei 21 Grad. Im Süden scheint zeitweise die Sonne bei 27 Grad, es gehen aber noch lokale Schauer nieder.
Es ist zentral, unser Trinkwasser steht auf dem Spiel. Das Bundesamt für Umwelt veröffentlichte letzte Woche die Zahlen, die zeigen, dass unser Grundwasser mit Pestiziden belastet ist. Besonders im dicht besiedelten Mittelland ist die Belastung oft zu groß. Jetzt sollen Mittel wie Chlorothalonil, das beispielsweise gegen Mehltau versprüht wird und möglicherweise Krebs auslösen kann, aus dem Trinkwasser verschwinden. Die Vorgabe des Bundesamtes, die Wasserversorger müssen die Werte senken. Erste Maßnahmen müssen innerhalb Monatsfrist umgesetzt werden. Das ist illusorisch, zeigt nun unser Beispiel der Wasserversorgung Untere Langete im Kanton Bern. Und nicht nur dort. Sonja Müllermann.
Das Telefon im Büro von Oliver Schmidt läuft seit Tagen heiß. Konsumenten und Gemeinden wollen wissen, ob sie in ihrem Ort das Leitungswasser weiterhin bedenkenlos trinken können. Schmidt ist Geschäftsführer des Wasserversorgers Untere Langete und verantwortlich für 11 Gemeinden und 34'000 Menschen. Er kann beruhigen, vom Chlorothalonil im Trinkwasser geht keine akute Gesundheitsgefährdung aus, doch die Konzentration muss gesenkt werden. Insgesamt hat Oliver Schmidt nun 2 Jahre Zeit dafür. Doch er wird es nicht schaffen. Alle Wasserfassungen seines Verbunds sind betroffen. Die einfachste Lösung, das Wasser mit sauberem zu mischen, fällt weg. Denn auch die Nachbarn können nicht helfen, sagt Oliver Schmidt.
Tendenziell steht den Wasserversorgungen in unserer näheren Umgebung auch nicht Wasser im Überfluss zur Verfügung. Und des Weiteren ist davon auszugehen, dass aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung in der ganzen Region die Situation im Grundwasser bei den Nachbarwasserversorgungen qualitativ nicht wesentlich anders aussieht.
bleibt noch die Möglichkeit, das Chlorothalonil aus dem Trinkwasser herauszufiltern. Doch die gängigen Filter funktionieren bei Chlorothalonil nicht. Die Entwicklung von neuen Verfahren stecke noch in den Kinderschuhen. Und so läuft das Telefon im Büro von Oliver Schmidt wieder heiß. Er spricht mit Studienautoren, holt Erfahrungsberichte ein, sucht Hersteller von Filteranlagen. Es ist ein Kampf gegen die Zeit. Doch selbst wenn er ein Filtersystem finden sollte, es würde Millionen kosten und die Wasserpreise würden so stark ansteigen. Zusätzlich würden sich die Bewilligungsverfahren über Jahre hinziehen. Was macht Oliver Schmidt also in seinem Dilemma? Er sagt lapidar:
«Wir tun unser Möglichstes.»
Oliver Schmidt hofft nun auf eine pragmatische Lösung. Man sei mit dem Kanton Bern im Gespräch. Beim Schweizer Trinkwasserverband heißt es, dass der Fall ums Chlorothalonil einzigartig sei. Laut Verbandsschätzung ist jede 10. Wasserfassung im Mittelland betroffen, vom Kanton Freiburg über Bern, Aargau bis Thurgau. Ärgerlich sei, die Wasserversorger pochten seit Jahren auf mehr Schutz des Trinkwassers und nun müsse man ausbaden, was die Politik mit ihren Bewilligungen von Pestiziden angerichtet habe. Das sei frustrierend, sagt der Verbandssprecher der Trinkwasserversorger, Paul Sicher.
Wenn man am Ende der ganzen Kaskade ist und dann in kurzer Frist das Problem beheben muss und andererseits der Stoff noch nicht mal verboten ist, dass das ein gewisses Frustpotenzial hat.
Der Bund prüft derzeit ein Verbot des Pestizids Chlorothalonil auf den Herbst. Doch auch wenn dieses kommen sollte, der Stoff hat sich längst in den Böden abgelagert und wird wohl noch während der nächsten 20 Jahren herausgewaschen und gelangt ins Trinkwasser. Auch für Oliver Schmidt von der Wasserversorgung Unterlangerte ist deshalb klar, man muss das Problem an seiner Wurzel angehen.
Es ist unabdingbar, dass an der Quelle der Belastung das Ausbringen von Chlorothalonil so schnell wie möglich unterbunden werden muss.
Sprich, den Bauern das Spritzen dieses Pestizids verbieten. Geschehe dies nicht, würden auch neue Filteranlagen wenig nützen, sofern er diese überhaupt finde.
Sonja Mühlemann. Das Wichtigste illustriert und erklärt, das ist Ihr Rendezvous, unter anderem mit diesen Themen. Sie hat jeden Arbeitstag bei IKEA genossen.
Ogni giorno, ogni singolo giorno è fantastico per me. Mi piace molto lavorare qui.
Jetzt räumt die IKEA-Chefin nach 9 Jahren ihr Chefbüro. Wie informieren Sie sich über die kommenden National- und Ständeratswahlen? Übers Radio, über Zeitungen, über soziale Medien? Eine der wichtigsten Wahlkampfwaffen bleibt das Werbeplakat. Und?
Es ist ja schön, wenn man hier das blaue Meer sieht, einfach das Szenario von einem kleinen Paradies auf Erden.
Dieser Hotelangestellte auf der Insel Rhodos hat zwar eine prächtige Aussicht bei der Arbeit, doch er kommt kaum dazu, vor lauter Arbeitsmenge überhaupt noch den Kopf zu heben. Rendezvous, die kompakte Stunde ab 12.30 Uhr. Ein junger Mann, 26 Jahre alt, raucht eine E-Zigarette und kann plötzlich kaum mehr atmen. Auf der Notfallstation im Spital zeigt sich, er hat gerade mal noch 10% des normalen Sauerstoffgehalts im Blut. Keine Bagatelle. Auch andere Junge landen nach dem Rauchen von E-Zigaretten auf der Intensivstation. Seit Juli zählt man in den USA etwa 100 solcher schwerer Krankheitsfälle. Fieberhaft suchen die amerikanischen Gesundheitsbehörden jetzt nach den Ursachen. Wir fragen in der Schweiz nach, welche Folgen haben E-Zigaretten für die Gesundheit? Wissenschaftsredaktorin Irene Dirci.
Husten, Auswurf, Atemnot, schlechter Allgemeinzustand. Das sind die Symptome von jungen Patientinnen und Patienten, die in Wisconsin, Illinois und Minnesota ins Spital eingeliefert wurden. Ihnen gemeinsam ist, sie haben alle E-Zigaretten geraucht. Diese Fälle werden jetzt in den USA untersucht, doch sie beschäftigen die Fachleute weltweit. Etwa Diana Stolz, Chefpneumologin am Universitätsspital Basel.
Es erscheint tatsächlich, dass irgendwas bei den E-Zigaretten diese Probleme hervorgerufen hat.
Vielleicht das THC-Öl, das einige Patienten den E-Zigaretten beigemischt haben. THC ist die psychoaktive Substanz von Cannabis. Cannabis als Öl zu vapen ist keine gute Idee, findet Reto Auer, der am Berner Institut für Hausarztmedizin eine Studie zur Sicherheit von E-Zigaretten leitet. Die Herstellung von THC-Öl sei komplex und benötige giftige Chemikalien.
Das muss ganz gut gemacht werden. Oft wird es nicht gut gemacht und das kann dann auch andere reizende und gefährliche Substanzen können da inhaliert werden.
Dazu kommt, dass das Rauchen von Öl an sich problematisch ist, weil es die Lunge verkleben kann. Darauf weist Masse Schurmans hin, Chefarzt Pneumologie am Kantonsspital Winterthur.
Wenn man eine ölige Flüssigkeit inhaliert, dann kann es Probleme geben, weil das kann eine Lipoidpneumonie machen. Das ist beschrieben bei E-Zigaretten, das ist schon seit vielen Jahren bekannt.
Doch das THC-Öl verweist auf ein Grundproblem von E-Zigaretten. Die Leute inhalieren, was sie selber mischen. Der Markt ist weitgehend unreguliert, für Inhaltsstoffe gelten keine Standards. Die Flüssigkeiten oder E-Liquids enthalten in der Regel die Alkohole Propylenglykol, Glycerol und Wasser in unterschiedlichen Konzentrationen, angereichert mit Aromastoffen und Nikotin. Doch welche Chemikalien sonst noch beigemischt werden, ist eine Blackbox. Reto Auer.
Jeder Hersteller kann anders entscheiden, was da drin geht. Und ein paar können dann unrein arbeiten und dann Chemikalien reinsetzen, die gefährlich sind für die Gesundheit.
Das Gleiche gilt für die Geräte. Die meisten auf dem Markt seien gut, aber...
Es gibt immer noch Fälle von Herstellern, die nicht richtig arbeiten. Und das ist ein Problem von der Unregulierung und am meisten auf dem Schwarzmarkt dann Sachen kaufen, die leider gefährlich sind.
Trotzdem, Reto Auer vertritt wie viele Ärzte gegenüber E-Zigaretten eine pragmatische Haltung. Das Dampfen helfe Nikotinabhängigen, mit dem Rauchen aufzuhören. Wenn sämtliche Maßnahmen versagt hätten,
dann kann man wirklich ruhig dann E-Dampfer dann empfehlen zum Rauchstopp und dann, weil man weiß, das ist wirklich weniger schädlich.
Ob E-Zigaretten wirklich weniger schädlich seien als normale Zigaretten, darin sind sich Fachleute uneinig. Diana Stolz vom Unispital Basel.
Wir wissen, dass wenn man Urin von Personen untersucht, die diese E-Zigaretten rauchen, man findet fast allen toxischen Substanzen, die man vorfindet bei Patienten oder bei Personen, die die normalen Zigaretten rauchen.
Toxische Substanzen wie Schwermetalle, die krebserregend seien. Welche kurzfristigen Folgen das Vapen haben kann, hat sich nun gezeigt. Langzeitfolgen sind noch weitgehend unklar.
Schon jetzt lächeln uns die Politikerinnen und Politiker von den Wahlplakaten an. Slogans sollen unentschlossene Wählerinnen und Wähler auf die Partei und deren Kandidaten aufmerksam machen. Denn in schon 2 Monaten wählen wir die Volksvertretung ins nationale Parlament. Der Wahlkampf kommt jetzt in die heiße Phase. Im digitalen 21. Jahrhundert fällt auf, die Wahlplakate sind immer noch da. Warum braucht es die überhaupt noch im Zeitalter von Internet und Social Media? Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Arbeiter, Volksgenossen, stimmt Liste 6, sozialdemokratisch. Auf dem Plakat eine Faust mit einem Hammer. So machten die Sozialdemokraten 1919, also vor genau 100 Jahren, Wahlkampf. Heute klingen die Slogans der SP weniger pathetisch. Aber auf das Mittel des Plakats will die SP nach wie vor nicht verzichten, wie die Wahlkampfleiterin und Berner Nationalrätin Nadine Masshardt erklärt.
Mit unseren Wahlplakaten setzen wir auf unsere Inhalte, auf unsere Lösungen, die wir eben den Bürgerinnen und Bürgern präsentieren, sei es bezahlbare Krankenkassenprämien, sei es endlich Gleichstellung durchsetzen, sei es eine Klimapolitik, die diesen Namen auch verdient.
Die SP hat heute ihre Plakatsujets den Medien präsentiert. Die SP werde die Schweiz nicht mit Plakaten zukleistern, sagt Nadine Masshardt. Dazu fehle der Partei ja auch das Geld. Aber Plakate seien eine wichtige Ergänzung zu den anderen Wahlkampfmitteln, wie Standaktionen und Telefonwerbung. Auch andere Parteien führen Plakatkampagnen durch. Die SVP setzt auf das Mittel der Provokation und stellt politische Gegner als Würmer dar, die einen Apfel zerfressen, der die Schweiz symbolisiert. Die CVP verzichtet zwar auf eine nationale Plakatkampagne, dafür haben verschiedene Kantonalsektionen Plakate drucken lassen. Und die FDP plant ab Anfang September eine nationale Plakatkampagne zu verschiedenen Themen unter dem Hauptslogan «Gemeinsam weiterkommen», wie Marcel Dobler erklärt, St. Galler Nationalrat und Mitglied des Wahlkampfteams der FDP Schweiz.
Für uns ist das Plakat nach wie vor sehr wichtig, denn die Präsenz auf der Straße ist zentral. Also trotz neuen Kanälen, wie zum Beispiel die sozialen Medien, können wir nicht auf Plakate verzichten.
Denn mit verschiedenen Mitteln könne man auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Eine Erkenntnis, die auch Georg Lutz, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Lausanne, bestätigt. Das Plakat bleibe ein wichtiges Instrument der Parteien.
Soziale Medien nutzen nicht alle, es lesen auch nicht alle eine traditionelle Zeitung, aber alle bewegen sich im öffentlichen Raum und dort sehen sie dann auch eben die Plakate der Parteien.
Das kann Politologe Georg Lutz auch mit seinen Forschungsergebnissen belegen. Demnach informieren sich mehr Wählerinnen und Wähler über Plakate, Zeitungsinserate und Wahlwerbung in den Briefkästen als über soziale Medien. Das heißt natürlich nicht, dass soziale Medien überhaupt keine Rolle spielen im Wahlkampf. Alle Parteien haben ihre Bemühungen in diesem Bereich verstärkt. Gerade die Aussagen der Plakate sollen dank Social Media noch weiter verbreitet werden, wie Marcel Dobler für die FDP erklärt. So soll es mit einer App möglich sein, das Plakat zu animieren.
Dann wird ein Plakat zu einem bewegten Bild oder man kommt zu anderen Inhalten und so verschmelzen die Kanäle.
Alte und neue Instrumente sollen also im Wahlkampf 2019 miteinander verbunden werden.
Elmar Plotzer. Sie hören Rendezvous, es ist 9:09. Das Billigregal, die Köttbullar, die schwedischen Fleischbällchen – Produkte, die wir aus der IKEA kennen. Allen bekannt sind die blauen Möbelhäuser in den Industriezonen. Weniger bekannt das Gesicht von Simona Scarpaleggia. Das ist die noch Schweiz-Chefin der IKEA. Noch, denn heute hat sie ihren Rücktritt bekannt gegeben. Die Managerin hat sich in den 9 Jahren an der Spitze nicht nur für schwedische Möbel, sondern auch mit Haut und Haar für Frauenförderung und Gleichstellung engagiert, weit über IKEA hinaus. Ein Porträt von Simona Scarpaleggia von Evelyn Kobler.
9 Jahre lang hat Simona Scarpaleggia IKEA Schweiz geprägt, hat das Möbelhaus mit seinen rund 3000 Angestellten weiterentwickelt, den Verkauf von Bücherregalen, Sofakissen und Kinderbetten ins Internet gehievt. Jetzt zieht die 59-jährige Rühmerin weiter. Im Interview mit Radio SRF erklärt sie, bei IKEA verlaufe eine Karriere eben normalerweise international.
In IKEA normalmente abbiamo un sistema di carriere internazionali che prevede una rotazione. E io ho lavorato ben 9 anni in IKEA Svizzera ed è tempo che io assuma un altro incarico.
Nach 9 Jahren sei es deshalb jetzt Zeit für eine neue Herausforderung innerhalb des Konzerns. Scarpaleggia wird künftig bei IKEA global tätig sein und sich damit beschäftigen, wie die Digitalisierung die Arbeitswelt der IKEA-Angestellten verändern wird. Dass ihr die Angestellten immer schon wichtig waren, zeigt sich auch darin, wie die Italienerin Bilanz zieht zu ihrer Zeit als IKEA-Schweiz-Chefin. Viele ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich entwickelt, hätten Karriere gemacht und zum guten Geschäftsgang beigetragen, so Scarpaleggia.
Se devo fare un bilancio, il primo pensiero va alle tante persone che hanno lavorato e che stanno lavorando in IKEA Svizzera, perché tante di loro sono cresciute professionalmente e loro hanno portato risultati.
Einzig ihr Ziel, dass IKEA auch für Nachhaltigkeit stehen soll, hat sie kaum schon vollständig erreicht. Steht IKEA doch nach wie vor primär für günstige und damit auch für schnelllebige Möbel. Die süditalienische, modisch affine Managerin hat sich mit viel Energie auch über IKEA Schweiz hinaus engagiert. Für Gleichstellung und Lohngleichheit. Liefern statt Larven war dabei ihr Motto. Bei IKEA Schweiz sind schon seit längerer Zeit auf allen Managementstufen Männer und Frauen gleich stark vertreten. Lohngleichheit ist ebenfalls garantiert und vor 2 Jahren führte Scarpaleggia einen 2-monatigen Vaterschaftsurlaub ein, wobei 6 der 8 Wochen vom Unternehmen finanziert werden. Sie selber hat ebenfalls mit ihrem Mann Beruf und Karriere unter einen Hut gebracht. Sie haben 3 inzwischen erwachsene Kinder. 2013 gründete Simona Scarpaleggia zudem das Schweizer Frauenförderungsprogramm Advance. Dort vernetzen sich Managerinnen. Zudem hat sie zahlreiche Grosskonzerne ins Boot geholt, mit dem Ziel, dass die Teppichetagen in der Schweiz weiblicher werden. Inzwischen ist sie sogar bei der UNO engagiert, als Co-Präsidentin eines Programms zur Stärkung der Frauen. IKEA Schweiz wird übrigens weiterhin von einer Frau geleitet, von der Schwedin Jessica Anderen.
Evelyn Kobler. Wie tönt das für Sie? Arbeiten, wo andere Ferien machen. Eine Traumvorstellung? Für viele Griechinnen und Griechen ist das Alltag. Jeder Vierte arbeitet in der Tourismusbranche. Und es gibt Orte, da sind praktisch alle im Tourismus. Wie auf der Insel Rhodos. Die meisten der 150.000 Inselbewohnerinnen und Bewohner arbeiten im Sommer in Hotels, im Restaurant oder in Souvenirläden. Die Umstände, unter denen sie arbeiten, sind aber oft alles andere als traumhaft, wie die Reportage von Rodothea Seralidou zeigt.
Im 5-Sterne-Hotel Atlantica Imperial im Badeort Kolymbia. Der Hotelmanager Vangelis Vassiliou sitzt auf der Terrasse des Hotels und beschreibt den Ausblick.
Wir befinden uns in einer Bucht, die direkt am Strand liegt. Die Hotelanlage dahinter mit den verschiedenen Restaurants. Und es ist sehr schön, wenn man hier das blaue Meer sieht, einfach das Szenario von einem kleinen Paradies auf Erden. Es ist ziemlich genau 280 Leute, die hier im Moment arbeiten. Natürlich sehr viele Griechen und überwiegend auch örtliche, also von Rhodos.
Auch Kostas Yiannopoulos ist Hotelangestellter und Arbeitnehmervertreter. Es ist spät abends. Yiannopoulos hat gerade Feierabend und trifft sich mit anderen Gewerkschaftern in einem Café. Zwischen 800 und 870 Euro Bruttogehalt sieht der Tarifvertrag in der Hotelbranche vor. Das sei besser als der staatliche Mindestlohn von 650 Euro brutto, sagt Yiannopoulos. Dafür sei der Job aber sehr anstrengend. Viele von uns arbeiten den ganzen Monat durch, ohne einen einzigen freien Tag. Und viele arbeiten geteilt, schaffen es aber nicht, pünktlich Pause zu machen, um dann später zurückzukommen. Ich hatte Kollegen, die haben deshalb von 11 Uhr vormittags bis Mitternacht durchgearbeitet. Er selber lasse sich nicht ausnutzen, sagt er, beharre als Gewerkschafter auf seine Rechte. In letzter Zeit habe sich die Arbeit aber weiter intensiviert, sagt er, vor allem als das Hotel, das bis dahin in griechischen Händen war, von einem ausländischen Fonds aufgekauft wurde. Das Personal wurde von vorher 400 Mitarbeitern auf nun knapp 300 reduziert. Dabei gehörten die Hotelangestellten noch zu den privilegierten Saisonarbeitern, sagt Michalis Katsourakis, der zweite Gewerkschafter in der Runde. Noch schlimmer sei es für die vielen Angestellten in den Souvenirgeschäften und in der Gastronomie. Sie werden oft als Teilzeitkräfte eingestellt, arbeiten in Wirklichkeit aber 8 bis 10 Stunden. Wenn dann etwas schiefläuft, beispielsweise der Arbeitgeber mit dem Gehalt in Verzug gerät und Sie Ihr Gehalt verlangen, können wir Ihnen als Gewerkschaft nicht helfen, denn Sie können nicht beweisen, dass Sie Vollzeit arbeiten. Für solche Vorgehensweisen der Arbeitgeber hat Aris Soulounias vom griechischen Hotelverband kein Verständnis. Alle Angestellten müssen fair behandelt werden, sagt er. Aber er gibt die Schuld für die Misere weiter. Der Staat müsste den Unternehmern entgegenkommen. Wenn heute ein Arbeitnehmer 1.000 Euro netto verdient, kostet er den Arbeitgeber 2.300 Euro. Wir fordern als Arbeitgeberverbände vom Staat, dass die Sozialabgaben, die wir für unser Personal bezahlen müssen, sinken. Dann werden wir wettbewerbsfähiger und können noch mehr Personal einstellen. Die Betriebe hätten dann auch keinen Grund, Vollzeitjobs als Teilzeitjobs anzugeben. Im Moment seien aber viele Unternehmen überschuldet. Auch deshalb würden internationale Reiseveranstalter und ausländische Fonds immer mehr griechische Hotels für Peanuts aufkaufen, sagt er. Wem das Hotel gehört, in dem er arbeitet, ist Kostas Yiannopoulos ziemlich egal. Das große Kapital habe schließlich keine Heimat, sagt er. Er würde sich vielmehr eine normale Arbeitsstelle wünschen, eine, die das ganze Jahr über geht. Doch der gebürtige Rhodier weiß, wer auf der Insel leben will, muss sich mit der Saisonarbeit abfinden. Anspruch auf Arbeitslosengeld hat der Hotelangestellte als Saisonarbeiter nur 3 Monate lang. Dann fängt das lange Warten an, bis zur nächsten Saison.
Arbeiten, wo andere Ferien machen, das war die Reportage aus Rhodos von Rodothea Seralidou. Überlegen Sie es sich mittlerweile, ob Sie an warmen Tagen über 2000 Meter wandern gehen, weil der Permafrost auftaut und der Fels morsch wird? Im Rendezvous-Tagesgespräch sprechen wir mit dem ETH-Forscher Jan Beutel über sein Projekt, mit dem man unter anderem Felsstürze besser voraussehen kann. Im ersten und vierten nach den Schlagzeilen des Mittags mit Dominik Brandt.
Die EU will die Vereinbarung zur offenen inneririschen Grenze im Brexit-Abkommen halten. Eine Streichung, wie es der britische Premierminister Boris Johnson vorgeschlagen hatte, lehnt EU-Ratspräsident Donald Tusk ab, wie er auf Twitter mitteilt. Russland bezeichnet den Test einer neuen Mittelstreckenrakete durch die USA als Bedrohung. Man bedauere den Test sehr. Die USA wollten die militärischen Spannungen offenbar eskalieren lassen, sagte der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov. Mehr als jeder fünfte Erwerbstätige in der Schweiz leidet am Arbeitsplatz unter Stress. Dies zeigt die jüngste schweizerische Gesundheitsbefragung 2017. Damit ist die Quote etwas höher als bei der letzten Erhebung 2012. Besonders deutlich war der Anstieg bei den unter 30-Jährigen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.